Diese Schlagzeile, sie stammt aus dem Jahr 2016, könnte aber auch eine Schlagzeile von vorgestern gewesen sein. Und man könnte auch die Figur auswechseln, ich habe gerade mit Erich darüber gesprochen, auch Trump. Das ist einfach ein neues Phänomen, mit dem wir konfrontiert sind seit ein paar Jahren, dass eben diese Chefs dieser Supermächte, oder quasi Supermächte, you have to, hallo. Eins, zwei, jetzt ist gut, ja. Also, das ist eine ein Bild aus der NZZ am Sonntag vom Jahr 2016. Hier ist Putin dann in diesen Syrienkrieg eingestiegen. Ich komme darauf zurück, aber das Bild und die Schlagzeile könnte natürlich auch von morgen, von gestern sein, aber es könnte auch Donald Trump drauf sein. Etwas hat sich ganz massiv verändert in Bezug, wenn wir von der Russischen Föderation sprechen. Jene unter Ihnen, die vielleicht in den 80er, in den 90er Jahren eben in diesem Gebiet unterwegs waren, die haben gespürt, das waren Zeiten eines Aufbruchs. Ich gehöre auch zu diesen Leuten. Und diese Situation hat sich in meinen Augen eben ganz massiv verändert mit der dritten Amtsperiode von Putin. Jetzt steht er bereits in der vierten als russischer Präsident, nämlich seit dem Jahr 2012. Die ganze innenpolitische Situation hat sich verschärft, aber auch einfach die Art und Weise, wie Russland quasi seine Begehrlichkeiten präsentiert. Ich beginne vielleicht auch mit einem optimistischen Statement, letztlich dann mit einem Zitat von Wolfgang Eichwege, ein emeritierter Professor aus Bremen. Er hat kürzlich geschrieben, wir pflegen unsere Freundschaft mit Putin und wissen gleichzeitig, dass er seine Allianzen in Europa mit den Europagegnern und Populisten ausbaut, um unsere Schwäche fortschreiben zu können. Natürlich müssen wir mit ihm, mit Putin sprechen, aber wir müssen gleichzeitig wissen, dass er im fundamentalen Gegensatz zu unseren Werten, wir haben gestern von Sebastian darüber gehört, und Interessen der europäischen Demokratie und Einigung agiert. Und er schließt dann aber mit einem zuversichtlichen Statement, das ich auch unterstützen möchte. Doch Russland, wenn wir das als Ganzes anschauen, ist tausendmal reicher als er. Und darin liegt eine große Hoffnung. Muss ich zu meinem Anfang kommen? Ich versuche ein bisschen holzschnittartig einfach vor allem auf das mir vorgegebene Thema einzugehen. Es ist nicht eine Karikatur. Sie haben den Müller-Report gesehen. Donald Trump hat unheimlich viele Male gelogen, ich glaube 9451 Mal. Und dasselbe gilt aber leider vielleicht nicht in dieser Anzahl auch zu Putin. Und auch diese Art von Lügereien oder von Staatschef, das zerstört natürlich das Vertrauen, das eigentlich wichtig wäre in der internationalen Diplomatie. Was ist geschehen? Erinnern wir uns an den nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und das wäre vielleicht auch, wir sehen das immer wieder quasi, wenn es zu großen Gemeinschaften kommt, dann besinnen sich die Teilmitglieder dieser Gemeinschaften wieder auf ihre quasi eigenen Wurzeln. Also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war es explizit der Wunsch der damaligen Staatschefs der Ukraine, Weißrusslands, Kasachstans und so weiter, sich auf quasi die eigene Nationalität zu konzentrieren. Und man hat dann zwar die sogenannte Gemeinschaft unabhängiger Staaten gegründet, aber eigentlich war das mehr quasi eine Organisation, die quasi noch das Erbe verwaltet hat. Heute versucht man wieder ein bisschen zusammenzufinden. Russland, die Russische Föderation, hier grün eingetragen, ist nach wie vor, das müssen wir uns bewusst sein, flächenmäßig der größte Staat der Welt mit rund 142 Millionen Einwohnern. Aber all diese farbig eingezeichneten Republiken hier, die haben eins, das er bis Ende 1991 die Sowjetunion ausgemacht. Oben noch, die sind nicht eingefärbt, die baltischen Staaten, Estland, Lettland, Litauen, dann eben die anderen der 14 übrigen Republiken neben Russland, die kaukasischen Republiken, wo wir uns jetzt hier befinden, in Armenien, dann das Nachbarland Georgien, Aserbaidschan und die zentralasiatischen Republiken hier. Ich denke, das ist jetzt eine persönliche Mutmaßung, dass einfach die Bürgerinnen und Bürger, die Einwohner von Kasachstan oder anderen Ländern, die haben den Eindruck, wir leben in Kasachstan, wir leben in Weißrussland und so weiter. Auf Weißrussland komme ich gleich noch zu sprechen. Währenddem in Russland, und das hat sich vor allem eben geändert jetzt in der Amtszeit unter Putin, der seit 2000 an der Macht ist, da hat man den Eindruck, man habe sehr viel verloren, weil natürlich der Kreml quasi hat hier über dieses ganze Gebiet eben regieren können. Wie einst, nicht genau das gleiche Gebiet, eigentlich die russischen Zaren. Und für Putin, das hat er mal gesagt, ist der Zusammenbruch, der Zerfall der Sowjetunion die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Das ist wichtig, das muss man wissen, wenn man Putin vor den Augen hat. Er sagt, hier ist etwas geschehen, was niemals hätte geschehen dürfen, quasi ein Gegengewicht eben zu dieser anderen Welt. Und damit meint er vor allem natürlich die USA und ihre Verbündeten, weniger China. Putin sagt auch eben quasi, Russland muss wieder ein Imperium werden, eine respektierte oder ich würde lieber sagen eine gefürchtete Großmacht, oder? Und dazu muss man auch Opfer bringen und er sagt den Leuten auch, wenn es beispielsweise eben um ökonomische Sparmaßnahmen geht, und die stehen vor allem an, man müsse dazu eben auch bereit sein, den Gürtel enger zu schnallen. Auf die Ukraine komme ich gleich zurück. Etwas, was wirklich verrückt ist, ist eigentlich, ich habe den Eindruck, zum Beispiel, das ist ein Zitat, ein Artikel, der in mehreren Zeitungen gekommen ist, das ist der quasi ein Kreml-Berater und Beauftragter für den Donbass des Kreml, Wladimir Surkow, und in solchen Artikeln wird versucht, quasi Putin eine Art wie zu sakralisieren, also man versucht ihn quasi, ja, wie ein religiöser Führer oder als religiös vorbestimmter Führer vorzustellen. Der Artikel ist überschrieben, der langwährende Staat Putins. Und er schreibt hier, Surkow, dieser Berater des Kreml, ist vielleicht ein bisschen ein Extremist, aber wie gesagt, das wird zitiert. Zitat, die Illusion der Welt ist die wichtigste aller Illusionen. Sie ist der Paradetrick der westlichen Lebensart im Allgemeinen und der westlichen Demokratie im Besonderen. Also die Illusion der Wahl, also wenn man Wahlen veranstaltet, das ist eigentlich bloß eine Illusion. Oder er sagt, der russische Staat unter Putin hat den antihistorischen Zerfall Russlands gestoppt mit der quasi, und den ist einzig jetzt, da gehe es vor allem darum, quasi ihn eben zu bewahren in seinen historischen quasi Dimensionen, und das sei ein Weg, der eben vorbestimmt worden sei. Deshalb habe ich auch den Begriff Sakralisierung gebraucht. Und interessant ist, dass eine Diskussion gibt es jetzt, Sie wissen, quasi um die Amtsperioden von Putin. Er hätte eigentlich 2008 zurücktreten müssen, als Präsident hat er getan, aber hat dann seine Marionette Medvedev vorgeschickt, hat gleichzeitig dafür gesorgt, dass die präsidialen Amtszeiten verlängert wurden, von 4 auf 6 Jahre, ist jetzt bereits zum 4. Mal Präsident, und diese Präsidentschaft würde 2024 enden. Aber auch aufgrund quasi mafiöser Umstände, das ist jetzt meine Mutmaßung, ist Putin gewissermaßen auch ein Opfer seiner selbst, dass er kann die Macht gar nicht abgeben. Und man weiß heute, dass es zumindest eben Ideen gibt, im Kreml eine Art neues Staatsgebilde zu formieren, das eben auch Weißrussland umfasst. Und dann könnte Putin, wenn man das gemacht hat, eine Union mit Weißrussland, wieder Präsident eines neuen Staates werden. In anderen Ländern, beispielsweise in gewissen Ländern Zentralasien, hat man einfach dafür gesorgt, dass ein einziger Herrscher eben auf Lebenszeit plötzlich einfach in seinem Amt verbleiben kann. Wichtig, was eigentlich, ja, das ist, hat es ein bisschen abgeschnitten, das kann ich nicht ändern, also das Original ist gut. Russland steckt in einer ökonomischen Krise, obwohl eigentlich nach der offiziellen russischen Statistikbehörde Russland ein Wachstum von 2,3% verzeichnet. Beobachte, die meisten gehen etwa von 1,6-1,7% aus, und das ist zu wenig quasi für einen Staat wie Russland, der eben quasi ja sich ganz stark entwickeln müsste. Die wirtschaftlichen Probleme in Russland haben damit zu tun, dass Russland es verpasst hat, auch unter Medvedev beispielsweise, seine Wirtschaft zu modernisieren, zu diversifizieren. Man hat sich sehr stark einfach auf die Förderung und auf den Verkauf fossiler Energieträger konzentriert. Dann die Korruption, die hindert natürlich auch Investoren beispielsweise wegen der Justiz- und Behördenwillkür eben zu investieren oder in größerem Stil zu investieren. Es gibt immer weniger KMUs, die werden verdrängt durch neu gebildete und vom Staat kontrollierte quasi Staats- oder Semistaatsbetriebe. Und dann natürlich die Kosten der Krim-Annexion, der Krieg im Donbass und die Bomben auch für Syrien, die haben natürlich hier auch zu Buche geschlagen. Ich gehe nochmals zurück. Es gab eine Umfrage kürzlich, auch von Rostat, das ist eine offizielle Umfrage der russischen Statistikbehörde, die macht auch Umfragen. Und da haben die Leute gefragt, wie es ihnen geht. Und da haben man hat diese Umfrage unter 500.000 Einwohnern gemacht. Und ein Drittel der Befragten, die haben gesagt, wir können uns kaum Schuhe leisten, wenn wir Schuhe bräuchten. Oder wir denken auch an die Kinder, also kinderreiche Familien. Dann 80% sagen, ja, wir haben Mühe, uns mit dem Notwendigen und Notwendigsten einzudecken. 50% haben gesagt, sie haben keine Chance, beispielsweise einen notwendigen medizinischen Eingriff bei sich vornehmen zu lassen. Wir haben ein quasi kostenfreies Medizinsystem, das ist aber nur in Anführungszeichen kostenfrei. Man muss doch bezahlen, wenn man irgendetwas machen lassen möchte, eine Knieoperation oder so. Oder 21%, die haben gesagt, sie könnten sich nicht regelmäßig Obst leisten. Das ist dieser Unmut, der ist natürlich vor allem auch dann geäußert worden mit der Änderung quasi des Pensionsalters. Sie wissen, die Russen und Russinnen, die werden und wurden immer noch relativ früh pensioniert. Also Olga, die meisten von euch kennen, die ist, meine Frau ist bereits pensioniert, aber sie ist lediglich 55 Jahre alt und die bekommen dann eine Pension. Also Olga als Geologin, sie bekommt jetzt 130 Franken umgerechnet. Das spielt in ihrem Falle keine Rolle, aber die meisten, die pensioniert sind in Russland, die arbeiten natürlich weiter, schwarz oder irgendwo oder beim bisherigen Arbeitgeber. Diese Karikatur, die erklärt sich in meinen Augen natürlich auch von selbst. Und ich komme ganz kurz auf die Ukraine nochmals zu sprechen. Und das ist auch wichtig, wenn wir, werde nachher noch etwas sagen zu Nagorno-Karabach. Wir haben also hier, muss ich schauen, was das ist, die Halbinsel Krim. Eigentlich, wenn wir jetzt eine Karte in der Schweiz kaufen würde, wäre die noch quasi als ukrainisch eingezeichnet, weil quasi wir diese Annexion nicht akzeptieren. Und hier haben wir das Gebiet des Donbass, wo immer noch jeden Tag eben wirklich geschossen wird. Beide Parteien, also sowohl die Separatistenseite wie auch die offizielle ukrainische Seite, die haben entgegen dem Abkommen von Minsk, entgegen dem Abkommen von Minsk II, dass ja auch Heidi Tagliavini mitverhandelt hat, ihre schweren Waffen leider nicht zurückgezogen. Und in meinen Augen gibt es keine Anzeichen, dass sich die Situation verbessern wird. Der Krieg im Donbass, das ist kein Konflikt, wie man das oft hört, das ist wirklich ein Krieg, hat mittlerweile über 13.000 Tote gefordert und dadurch zu Zehntausenden von Vertriebenen, von intern Vertriebenen geführt. Also Leute, viele sind geflüchtet eben in die Zentralukraine, andere auf die Krim und ein kleiner Teil auch nach Russland. Und wenn wir die Situation, ich war in diesem Donbass auch dann nochmals unterwegs, uns anschauen, dann muss ich sagen, eben notleidend sind eigentlich wirklich vor allem die Leute, die dort geblieben sind, weil die haben wirklich ein sehr schweres Leben. Also quasi da gibt es die große Politik, oder? Und es wird diskutiert, aber wirklich, das ist keine erfreuliche Geschichte. Und offiziell sagen natürlich auch alle ukrainischen Politiker, wir wollen diesen Donbass zurück. Und wenn man mit ihnen so ein bisschen offen spricht, dann habe ich jedenfalls den Eindruck, dass es einigen auch völlig egal wäre, wenn das nie mehr zurückkäme, quasi, wenn man sagt, diese Menschen sind quasi für uns, für unsere Politik eh verloren. Also ich finde die wirklich, das Schlimme ist eigentlich, sind die Opfer, diese menschlichen Opfer, die eben dieser Krieg, diese Intervention gefordert hat. Was war die Ursache? Die Ukraine ist etwa doppelt so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, ist aber industriell quasi eben doch hochentwickelt. hat 45 Millionen Einwohner. Und wenn wir das jetzt in Bezug setzen zu den 145 Millionen in Russland, kann man sich vorstellen, dass die Ukraine eben auch ein wichtiger Handels- und Wirtschaftspartner wäre, sein müsste für Russland. Und es haben gewissermaßen zwei Parteien gebuhlt, natürlich um die Gunst dieser Ukraine. Einerseits Putin mit seiner damaligen Zollunion, das ist heute die sogenannte Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft, und auf der anderen Seite die Europäische Union. Wobei, und das finde ich wichtig, das zu sagen, also es ist nicht die damalige ukrainische Opposition gewesen, die mit Brüssel verhandelt hat, sondern Viktor Janukowitsch, der damalige Kremltreue, aber man kann sagen Putin-nahe Präsident Viktor Janukowitsch. Er hat einfach versucht, quasi ja die Interessen auszubalancieren und möglichst das Beste quasi für sich oder für die Ukraine herauszuholen. Wie das geendet hat, das wissen wir. Und was ich eigentlich auch schlimm finde, schlimmer jetzt quasi, die Ukraine hat jetzt dieses EU-Assoziierungsabkommen unterzeichnet. Die Ukrainer brauchen auch keine Visen mehr, wenn sie in die Schengen-Staaten reisen müssen. Aber das Verrückte ist, wenn man die Situation dort kennt, diese beiden Länder waren eben eigentlich, oder die Leute dort, die gewohnt haben in der Ukraine oder wohnen und in Russland, die waren immer einander gut und eng verbunden. Man kann das ein bisschen vergleichen auch mit Georgien und hier und Armenien. Ein wichtiges, also die meisten haben irgendwie noch Verwandte in der Ukraine und hier ist in meinen Augen für sicher mindestens zwei Generationen sehr viel verloren gegangen. Dieser Flugzeugabschuss, quasi diese MH17, die im Juli 2014 abgeschossen wurde aus dem Separatistengebiet, die ist sicher nicht gezielt abgeschossen worden, also als Passagierflugzeug. Ich gehe davon aus jedenfalls, dass es das Ziel war, jener, die gefeuert haben, eine vermutete ukrainische Militärtransportmaschine eben auf den Boden zu bringen. Aber es sind dann 298 Passagiere und die Besatzungsmitglieder dort gestorben, ums Leben gekommen. Und es sind vor allem Malaysier darunter, aber auch Holländer. Und die Tatsache, dass eben Holländer auch stark mitbetroffen waren, führt nun auch dazu, dass sich vor allem auch die Niederlande eben immer wieder nicht quasi für eine Lockerung der Sanktionen gegenüber Russland aussprechen. Das Verrückte ist, und Heidi Tagliavini, die auch das Vorwort zu meinem Buch Andere Welten geschrieben hat, die hat mir seinerzeit gesagt, publizier doch quasi die Beschwerden, die, wir gehen davon aus, die russische Botschaft quasi in der Schweiz, gegen jeden einzelnen Kommentar, den ich gemacht habe, jeden Bericht, kam eine Beschwerde mit mehrseitig quasi mit Bildern, mit Behauptungen, das war eine ukrainische Maschine, die dieses Flugzeug abgeschossen hat. Und ich war sehr froh auch um das Verständnis der Tagesschau. Man hat gewusst, hat gesagt, Gisling, wir machen eine Schaltung mit dir, und wir wussten gleichzeitig, dass ein Kollege, der für die Beantwortung, die Bearbeitung solcher Beschwerden zuständig war, bloß der Rechtsdienst der SRG dann eine Woche beschäftigt sein würden. Also es gab 1000 Erklärungen und heute weiß man, ich sage jetzt nicht 100%, aber 99,999%, dass eben diese sogenannte Buk, diese Rakete, abgeschossen wurde aus dem Separatistengebiet, und zwar von der 53. Luftabwehrbrigade aus Kursk. Man kennt auch den Kommandanten, man hat die Stimmen aufgenommen, quasi wie die Befehle erteilt wurden, etc. Aber Wladimir Putin sagt, mit all dem habe ich nichts zu tun. Und das ist eigentlich das, was ich so verheerend finde. Also ich denke, die Interessensgegensätze sollen groß sein, quasi, wenn es einen politischen Streit gibt. Aber es muss doch möglich sein, miteinander zu sprechen. Und der hybride Krieg, die hybride Kriegsführung von Putin im Osten der Ukraine, das hat zwar dazu geführt, dass er keine Kampfflieger einsetzen durfte, weil das, dann wäre es ja offensichtlich gewesen, oder, dass Russland dort Krieg führt. Die Tatsache, dass er während Wochen gesagt hat, diese zusätzlichen Soldaten, die eben die wichtigsten Amtsstellen, die Flugplätze etc. vor der Krim-Annexion besetzt haben, das seien nicht seine Leute, oder? Und dann, als es einfach klar war, das sind russische Leute, hat er gesagt, ja, das habe ich ja immer gesagt, oder? Und dann hat man behauptet, das seien einfach Wehrangehörige der russischen Armee, quasi in ihrer Freizeit, die quasi mit Panzern und so weiter da ihren Urlaub verbringen, oder? Im Osten der Ukraine. Für mich hat das einfach dazu geführt, dass etwas Grundlegendes, und ich denke, das betrifft aber eben auch zum Beispiel Trump, oder? Man glaubt ihm ja nicht, und ich denke, hier ist etwas verloren gegangen, was eben auch quasi unsere Zukunft und unser Schicksal ganz stark mitbestimmt. Das ist für mich wirklich eine neue Dimension. Hier noch nur ganz kurz ein Bild eben der beteiligten russischen Streitkräfte. Das war quasi noch im Umfeld der Minsk-2-Verhandlungen, als die Russen noch kurz Debaltseve eingenommen haben. Also Heidi könnte das gut erläutern. Putin hat dafür gesorgt, dass ein ausgehandelter Waffenstillstand erst eine Woche später in Kraft treten muss, damit seine Leute noch einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt, nämlich Debaltseve, einnehmen können und konnten. Zu was hat das geführt, quasi die Krim-Annexion? Auf der einen Seite muss ich sagen, die Stimmung auf der Krim, sie ist schwer eruierbar. Also die FAZ hat kürzlich mal versucht, auch eine Umfrage zu machen, quasi über Umfrageinstitute. Das ist deshalb schwierig, weil es in Russland nicht mehr erlaubt ist, zum Beispiel eine Frage zu stellen, wer dir nach wie vor quasi dafür, dass die Krim-Halbinsel zu Russland gehört. Das widerspricht quasi der Staatsphilosophie und wird als staatsschädigend eingestuft, und solche Äußerungen oder Fragen würden unter Strafe gestellt. Aber wirtschaftlich jedenfalls hatte sich die Situation eben nicht so paradiesisch dargestellt und entwickelt, wie das seinerzeit während dieser Krim-Annexion oder im Vorfeld dieser Krim-Annexion in Aussicht gestellt worden ist. Ich muss jetzt entschuldigen, quasi hier haben wir das Schwarze Meer, wir befinden uns etwa hier in Armenien, und die farbig eingetragenen Flächen, das sind quasi Meerflächen, also Flächen des Schwarzen Meeres, und hier geht es eben darum zu sehen, wer darf quasi welche Gebiete kontrollieren. Und wir haben hier natürlich die Ukraine, dieser orange Teil, und hier auch, das ist also die Küste hier Donbass, und dann hier quasi Mariupol und Berdjansk, das sind zwei wichtige Häfen. Und Russland mit dem Bau dieser Brücke in Kertsch, eine wichtige Landverbindung, die Russland gebaut hat, gibt hier nur noch die direkte Verbindung, die Landverbindung zum ukrainischen Festland, das aber eben unter ukrainischer Kontrolle steht. Sagt jetzt Russland, wir reklamieren neu einerseits durch die Krim-Annexion diese Fläche und neu dazu auch einen großen Teil eben des Asowschen Meeres. Und das führt dazu, dass die wichtigen Handelszentren und Häfen, Mariupol und, ich habe es gesagt, Berdjansk, praktisch fast ausgehungert werden, weil die Russen dafür sorgen, dass diese Handelsschiffe nicht mehr richtig zu ihren Häfen fahren und von denen wieder wegfahren können. Also hier haben wir auch einfach sehr, sehr große Probleme. Es gab Vorschläge, quasi eine internationale Organisation auf die Beine zu stellen, die dort agieren könnte. Das ist von Russland abgelehnt worden. Nord Stream 2. Es gibt Nord Stream 1, das ist eine wichtige Gasverbindung, die quasi vor allem von Gazprom gebaut wurde, die von Vyborg, das ist eine Stadt in der Nähe von St. Petersburg, quer durch die Ostsee in ein ehemaliges Gebiet der DDR nach Lubmin geführt wird. Und im Moment ist quasi im Bau oder in der Projektion eben eine Linie Nord Stream 2. Und das ist ein sehr umstrittenes Projekt. Ich bin sehr erstaunt, und viele Beobachter, die jedenfalls meine Meinung teilen, sind sehr erstaunt, dass vor allem Angela Merkel diesem Projekt zugestimmt hat, weil dieses Projekt ganz stark natürlich die Interessen der Ukraine betrifft. Weil die Ukraine, sie kann zwar mit Gas versorgt werden vom Westen her, aber sie finanziert sich auch zu einem größeren Teil eben aufgrund der Transitgebühren, die die Ukraine einnehmen kann durch die Durchleitung von Gas und Öl. Und es zeichnet sich ab, dass wenn Nord Stream 2 einmal gebaut sein wird, dass eben dann der Hahn quasi Richtung Ukraine eben ein bisschen gedrosselt werden könnte. Und so versucht in meinen Augen, das ist eine Mutmaßung, Putin quasi die Ukraine wieder ein Stück weit mehr in die Knie zu zwingen. Manfred Weber, er ist gestern erwähnt worden, das ist quasi der Wunschkandidat dieser EVP, ein CSU-Abgeordneter aus Deutschland, der eben zum Kommissionspräsident der EU vorgeschlagen worden ist, aber das wahrscheinlich nicht wird, der würde sich, hat er kürzlich mal gesagt, dafür einsetzen, dass eben Nord Stream 2 nicht gebaut werden könnte. Georgien, Tommy, wir haben wahrscheinlich kennengelernt, hier haben wir einfach diese beiden, ich würde sagen, Militärprotektorate Russlands, eben Abchasien und Südossetien. Dort haben auch schon anfangs der 90er Jahre eben Kriege gewütet. Und vor allem nach dem russisch-georgischen Krieg von 2008 ist dort auch die Situation eigentlich relativ eingefroren jetzt. Quasi die Georgien hat in meinen Augen auf längerfristige Sicht einfach die Kontrolle über diese Gebiete verloren. Dort sind russische Streitkräfte stationiert, genauso wie in Moldawien im Gebiet von Transnistrien. Habe ich mich schnell. Ja, für mich ist wichtig, vor allem in Deutschland gibt es diese sogenannten Putin-Versteher. Und die sagen, unter Willy Brandt gab es eine Ostpolitik, eine Annäherung quasi am Ende des Kalten Krieges. Man hat das Gespräch gesucht, damals mit Gorbatschow, vorher mit Brezhnev. Und in meinen Augen wird hier viel verwechselt, oder? Es ist schon richtig, aufeinander zuzugehen. Aber erstens, Willy Brandt verstand unter Ostpolitik, nicht Russland, sondern da gehörten natürlich auch die Tschechen dazu, die Slowaken dazu, Polen, die Ukraine und so weiter. Und das wird irgendwie von diesen Leuten außer Acht gelassen. Und ein zweites, was ich wichtig finde, ist Willy Brandt. Ich war zu dieser Zeit Deutschland-Korrespondent. Ich mag mich wirklich an diese Situation erinnern. Hat natürlich mit seiner Annäherung, seiner Diplomatie versucht, nicht einfach nur ein Gespräch zu führen mit dem Kreml, sondern er hat immer auch versucht, quasi den Status zu ändern dort. Das war noch die Zeit auch von der KSZT, diesem sogenannten Korb, wo es um Demokratie und so weiter ging. Und das möchte ich einfach in Erinnerung rufen, dass man eben diese Brandt'sche Ostpolitik nicht einfach mythologisieren soll. Und eine andere Geschichte ist die Osterweiterung der NATO. Ich selber bin auch der Meinung, man kann oft gewisse Sachen nicht voraussehen, wie sich das politische Klima auch verändert, dass diese NATO-Osterweiterung psychologisch zu einem Problem geführt hat und dass man vielleicht durch irgendetwas hätte abfedern sollen. Aber es wäre auch völkerrechtlich quasi, also man hat das Selbstbestimmungsrecht der Völker, oder? Auch völlig, ja, wäre das eigentlich unmöglich gewesen, einfach den Polen beispielsweise den Beitritt zur NATO zu verwehren. Wichtig ist mir jetzt quasi, was sind die Fakten? Also selbst Gorbatschow, und der hat ja wirklich direkt verhandelt, als es um die deutsche Wiedervereinigung ging und um die militärische Zugehörigkeit des Vereinigten Deutschlands. Gorbatschow sagt selbst, es habe kein solches Junktim gegeben. Also man habe das nicht in Aussicht gestellt, dass man auf eine NATO-Osterweiterung verzichtet. Das finde ich relativ wichtig. Man hat damals im Übrigen mit einer Sowjetunion verhandelt, die es nicht mehr gibt. Aber auf der anderen Seite, es gab natürlich auch den Warschauer Pakt. Und ich sage es noch einmal, die Wirkung ist nicht gut, quasi, dieser NATO-Osterweiterung. Auch wenn wie ich gesagt habe, man eben quasi das den beitrittswilligen Ländern nicht verunmöglichen sollte. Wirtschaftlich, ist auch angesprochen worden in Bezug auf Armenien, diese Eurasische Wirtschaftsunion, die ist in meinen Augen vor allem auch eine politstrategische Organisation, eine Wirtschaftsgemeinschaft, die von Putin ins Leben gerufen wurde, zu der anfänglich Kasachstan und Weißrussland dazugehört haben. Mittlerweile gehören auch Armenien dazu und Kirgisistan. Und über diese Organisationen versucht der Kreml heute eben auch seinen quasi Einfluss eben wieder zu verstärken in möglichst vielen seiner Nachbarrepubliken, also den Republiken, die eben früher zur Sowjetunion gehört haben. Es gibt dann auch noch die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit und dort gehört neben diesen Ländern, die der Eurasischen Wirtschaftsunion angehören, auch noch Tadschikistan dazu. Bei den zentralasiatischen Staaten, das finde ich wichtig, wir sprechen ja oft über die Seidenstraße und über die Interessen der Chinesen. Die versuchen auch quasi ihre Interessen und ihre Beziehungen eben möglichst geschickt auszutarieren. und versuchen einerseits mit China in einem guten Einvernehmen zu stehen, aber auch mit den Amerikanern und so weiter. Und hier ist das Bemühen auch sehr groß, sich aber trotzdem, trotz dieser Eurasischen Wirtschaftsunion, möglichst autonom quasi noch verhalten zu können. Also die Kasaken, die in meinen Augen müssten letztlich fürchten, dass sie dieses nördliche Gebiet verlieren würden, weil dort wohnen ebenfalls viele Russen. Aufgrund der Industrialisierung hat man eben damals Russen, vor allem russische Techniker eben dort angesiedelt. Man möchte dort eine zweite Krim natürlich verhindern. Und ja, hier wird geschickt taktiert und man versucht quasi, ja, ein gutes Einvernehmen zu allen zu haben und ist nicht nur quasi auf den Kreml fixiert, aber es gibt schon gewisse Abhängigkeiten natürlich von den Interessen, die eben der Kreml und vor allem im Kreml Putin zum Ausdruck bringt. Was wichtig ist, das habe ich wahrscheinlich schon ein paar Mal gesagt, dieses Bild bringe ich immer wieder. Wir werden immer wieder gefragt, das auch Uwe Hallbach würde das wahrscheinlich bestätigen, ja, was geschieht morgen? Oder die berühmte Frage in der Tagesschau, ja, wie geht's jetzt weiter? Und meistens können wir das oder kann man das nicht beurteilen, als Korrespondent, als Historiker, als Politologe. Und wenn dann etwas geschieht, dann ist uns immer sehr schnell klar, weshalb etwas geschehen ist und wie das zu interpretieren ist. Ich wohne im Moment in der Zentralschweiz und sage als Beispiel manchmal, niemand würde erwarten, dass der Pilatus, quasi der Gipfel des Pilatus, irgendwie so Richtung Kriens abfallen, runterstürzen würde. Falls das aber heute Morgen passieren würde, würden wir heute Abend in der Tagesschau, im Echo der Zeit und morgen in den Zeitungen, würden wir verschiedene Geologen hören, die sagen, ja, aber letztlich hat man das ja doch irgendwie erwarten können und müssen. Und allen ist plötzlich von der einen auf die andere Minute klar, weshalb das so hat kommen müssen. Und so ist es in meinen Augen auch ein bisschen mit der Politik, oder? Wir haben nicht erwartet, dass es zu einem Fall der Berliner Mauer kommen würde, zum Fall der Sowjetunion. Und wir werden immer wieder überrascht. Und darin liegt letztlich auch meine Hoffnung quasi, dass ich dort eben auch quasi, dass wir überrascht werden vielleicht dereinst mal von einer Entwicklung, die wir nicht erwartet hatten. Und ich schließe mein Referat nochmals mit diesem Zitat von Wolfgang Eichwede, weil ich mich sehr stark jetzt auf Putin konzentriert habe. Wir pflegen unsere Freundschaft mit Putin und wissen gleichzeitig, dass er seine Allianzen in Europa mit den Europagegnern und Populisten ausbaut, um unsere Schwäche fortzuschreiben. Natürlich müssen wir mit ihm sprechen, aber wir müssen wissen, dass er im fundamentalen Gegensatz zu unseren Werten und Interessen der europäischen Demokratie und Einigung agiert. Doch, so schließt Eichwede, Russland ist 1000-mal reicher als er. Darin liegt eine große Hoffnung. Vielen Dank.